Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, als Predigttext zu diesem Thema dieses Gottesdienstes, wie eben Kinder Gottes auf dieser Welt wandeln sollen, habe ich einen Text rausgesucht aus dem dritten Johannesbrief. Es gibt nur ein Kapitel, da wollen wir hören, die Verse 1 bis 8. Dort heißt es: Der Älteste an Gaius, den Lieben, den ich lieb habe in der Wahrheit. Mein Lieber, ich wünsche dir, dass es dir in allen Dingen gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. Denn ich habe mich sehr gefreut, als die Brüder kamen und Zeugnis gaben von deiner Wahrheit, wie du ja lebst in der Wahrheit. Ich habe keine größere Freude als die, zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit leben. Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, zumal an den Fremden, die deine Liebe bezeugt haben vor der Gemeinde. Und du wirst gut daran tun, wenn du sie weitergeleitest, wie es würdig ist vor Gott. Denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen und nehmen von den Heiden nichts an. Solche sollen wir nun aufnehmen, damit wir Gehilfen der Wahrheit werden. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns nun diese Worte aus dem dritten Johannesbrief als Predigttext für diesen Sonntag, für unser Leben. Wir wollen uns darüber Gedanken machen, was diese alten Worte uns zu sagen haben für unsere Nachfolge, für unseren Wandel vor dir in dieser Welt. Und damit wir Dinge begreifen können, damit wir sie verstehen können, auch annehmen und umsetzen, dazu brauchen wir deine Hilfe. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, Herr, um deine Hilfe, um dein Geleit für diese Predigt durch deinen guten Heiligen Geist. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt sehr viele unterschiedliche Arten, sich einen Predigttext zu erschließen. Also einmal, wie man an den Text herangeht, dass man verschiedene Übersetzungen liest, aber wenn man dann den Text vor Augen hat, dann zu gucken, wie komme ich denn dann tiefer rein? Man kann Text auswendig lernen, man kann sich mit Motiven beschäftigen, vor allen Dingen kann man eins machen, das tue ich immer wieder auch, man schaut sich die Akteure an, die, um die es in diesem Text geht, und aus deren Sicht so einen Text noch einmal zu erschließen, zu gucken, was die einem zu sagen haben, in ihrem Handeln, in ihrem Wandel. Und so wollen wir das auch heute halten in dieser Predigt. Wir wollen uns die drei Akteure anschauen, die drei Gruppen, von denen hier die Rede ist, die drei Personen oder Personengruppen, um von ihnen zu lernen. Und so habe ich diese Predigt überschrieben, der vorbildliche Wandel der Kinder Gottes, denn alles, was wir bei denen sehen in diesem Text, ist wirklich vorbildlich und fantastisch. Und da haben wir als erstes den Ältesten. Das ist der Evangelist Johannes. Das ist als zweites die Gruppe der Brüder, die benannt sind. Und als drittes der Gaius. Von ihnen wollen wir schauen, auf sie wollen wir blicken, wie ein vorbildlicher Wandel als Kinder Gottes in dieser Welt sein kann. Da ist das Erste, der Älteste. Und ihm habe ich so eine Unterschrift zugeordnet, die Sorge um den Nächsten. Die Sorge um den Nächsten. Da heißt es hier etwa im Vers 2, da schreibt eben Johannes: Mein Lieber, ich wünsche dir, dass es dir in allen Dingen gut gehe und du gesund seist, wie es deiner Seele gut geht. Der Johannes sorgt sich um den Gaius, deshalb schreibt er auch den ganzen Brief. Und es ist Gott wichtig, dass wir das sehen. Es ist seine Entscheidung ja gewesen, als er den Kanon, also den Umfang der biblischen Bücher in der Bibel zusammengestellt hat, dass eben dieses ganz persönliche Schreiben von dem großen Evangelisten Johannes an den für uns unbekannten Gaius, dass wir das sehen und lesen. Dass da der große, große Superstar der ersten Gemeinden, dass der sich um so einen Einzelnen kümmert. Wir haben ja am Mittwoch mit der Bibelstundeneinheit zur Offenbarung des Johannes begonnen. Da habe ich schon mal so einen ausführlicheren Blick auf seine Vita, auf seine Biografie geworfen halt. Ich will das hier heute Morgen nur kurz anreißen, weil ich das gerade schon sagte, so der Superstar der ersten Gemeinden, das muss man so ein bisschen vor Augen haben, wenn man hier sagt, da ist der Älteste und er kümmert sich um diesen Gaius. Er ist um Sorge um seinen Nächsten. Der ist nicht einer, der um seinen eigenen Ruhm besorgt ist, um seine Stellung, sondern er hat einen Blick für den Nächsten. Superstar, habe ich gerade gesagt. Er ist hier zu diesem Zeitpunkt, als der dritte Johannesbrief geschrieben wird, ein ganz, ganz alter Mann. Und er ist alleine übrig geblieben. Von den anderen 12 Jüngern, von dem Zwölferkreis, ist keiner mehr sonst da, sind alle gestorben. Ein Petrus, ein Jakobus, ein Matthäus, alle tot. Er ist alleine übrig. Er ist die Autorität zum Ende des ersten nachchristlichen Jahrhunderts. Aber nicht nur, weil er übrig geblieben ist, auch schon zu Zeiten, als Jesus noch lebte, als er mit den Zwölfen umherzog, da war er neben Petrus der ganz, ganz Große. Vielleicht noch größer als Petrus. Petrus ist zwar der Sprecher des Jüngerkreises, aber Johannes steht in einer besonderen Nähe zum Heiland. Nicht nur, dass er mit ihm verwandt ist, er ist sein Cousin. Seine Mutter Salome ist die Mutter, ist die Schwester der Mutter Jesu, von die Schwester von Maria. Nein, er ist auch der Lieblingsjünger von Jesus. Ganz, ganz, ganz besonderer Mann. Wenn besondere Dinge passieren bei der Verklärung oder in Gethsemane, immer ist Johannes dann dabei, Petrus mit dabei, Jakobus, aber eben immer wieder Johannes. Er ist auch Leiter der ersten Gemeinde. Und jetzt sind alle anderen schon gestorben, es ist viel Zeit ins Land gegangen. Und da ist die Autorität der ersten Urchristenheit. Eine höhere Autorität als die des Apostel Paulus. Die ist immer wieder angefochten gewesen, angefragt worden halt. Aber die des Johannes, die stand. Ich sage es noch einmal, wenn wir so neudeutsch sagen müssen, so ein Superstar. Und was macht der Superstar? Er sorgt sich um seinen Nächsten. Er sorgt sich um seinen Nächsten. Wir wissen nicht viel um das Verhältnis, was er zu dem Gaius hat, zu dem er geschrieben hat halt. Er sagt hier in dem Brief, dass er sich um seine Kinder müht. Vermutlich ist der Gaius durch sein Wirken zum Glauben gekommen. Das kann man zumindest dann daraus ableiten halt. Aber wir sehen, dass er sich eben um jemanden, der im Glauben ist, müht. Dass er sich auch die Mühe macht, einen ganzen Brief zu schreiben. Das ist ja nicht mehr wie heute hier, Handy raus, WhatsApp reingeknallt und fertig. Das war damals sehr aufwendig halt. Nicht nur in der Herstellung so eines Papyri, sondern eben auch das von A nach B bringen zu lassen halt. Das war sehr, sehr aufwendig. Warum? Eben, weil er sich um diesen Gaius kümmert. Er hat seinen Nächsten im Blick. Und das ist das, was die Kinder Gottes auszeichnet, respektive auszeichnen soll. Die Welt, die hat einen anderen Blick. Bei der Welt ist es immer wieder so, die haben eine andere Melodie, die sie spielen auf ihrer Klarinette. Die Melodie der Welt heißt, was geht mich mein Bruder an? Was soll ich mich um meinen Nächsten kümmern? Es geht doch letztlich nur um mich. Schon im Paradies, Adam und Eva, zwischen Mann und Frau. Als es dann zur Anklage kommt, warum das so ist, was sagt der Adam? Sie hat mich verführt, sie, nicht? Ich muss gucken, dass ich meinen Hintern rette und dann muss ich meine Frau anklagen. Was geht mich denn mein Nächster an? Kain und Abel. Kain schlägt den Abel tot. Und als Gott ihn zur Rede stellt, ja, soll ich denn meines Bruders Hüter sein? Was geht mich denn mein Bruder an? David. Obwohl er ein Kind Gottes ist, lässt er sich von der Melodie der Welt verführen, als er da den Ehebruch mit der Bathsheba betreibt halt. Und dann opfert er einfach den Uriah. Hauptsache meine Schuld, mein Ehebruch, der ist gecovert, den entdeckt keiner. Was geht mich das an, wenn dieser Unschuldige da stirbt? Meine Güte, ein Soldat weniger. Oder Nebukadnezar, der große König, als der Israel erobert hat, Jerusalem erobert hat, da lässt er den letzten israelitischen König vor sich bringen, Zedekia. Und was macht er mit ihm? Er geht hin, lässt alle seine Söhne vor seinen Augen töten und sticht ihm die Augen aus. Unbarmherzigkeit. Und dann wirft er ihn in den Kerker, dass er mit diesem Bild in der Dunkelheit den Rest seines Lebens verbringt. So ist die Welt. Was geht uns das an? Was geht uns der Nächste an? Das sind die Worte der Hohenpriester. Als Judas da kommt und sagt, ich bereue das, was ich getan habe mit dem Verrat halt. Ich habe jetzt ein Problem, nimmt das Geld zurück. Und dann sagt es der Hohenpriester, was geht uns das an? Sieh selber zu. Das ist die Melodie der Welt. Was geht uns das Schicksal unseres Nächsten an? Das ist die Melodie, die der Priester singt und der Levit singen halt, die da nach Jerusalem ziehen. Die haben ihren Weg vor Augen. Der Nächste geht sie nichts an, aber das ist nicht der Weg der Gotteskinder. Der Weg der Gotteskinder, die Melodie Jesu, ist eine andere. Wir sind für den Nächsten da. Und daran will uns dieser Predigttext heute erinnern. In dieser Welt werden wir immer wieder verführt vom Widersacher, dass er uns immer wieder sagt, hey, guck du auf dich, dein Leben, deine Gesundheit, dein Geld, dein Aktiendepot, du musst weiterkommen. Du darfst nicht so viel abkommen, catch as catch can. Du musst gucken, ich. Die Schrift sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und daran erinnert dich unser Herr und Heiland und mich heute Morgen in diesem Gottesdienst. Es geht um den Nächsten. Darum sind wir da. Nicht um uns selber zu verwirklichen, sondern für unseren Nächsten da zu sein. In unserer Ehe, in unserer Familie, in unserer Gemeinde, an unserem Arbeitsplatz. Wir sollen für den Nächsten da sein. Ja, wie kann das passieren? Ich will drei ganz konkrete Dinge sagen, die die Bibel uns lehrt, wie man ja, sich um den Nächsten kümmert und ihm sorgen kann. Das Erste ist, man soll den Nächsten suchen. Man soll den Nächsten wirklich aktiv suchen. Nicht passiv vorbeigehen, sondern aktiv aufsuchen. So wie der barmherzige Samariter seinen Weg unterbricht und aktiv etwas tut. Aktiv werden, so wie Johannes, der hier einen Brief schreibt und sich kümmert um den Nächsten. Und das gehört im Lehrtext, mit dem ich Sie begrüßt habe. Glaube ohne Werke ist tot. Aktiv etwas tun. Viele Christen, ich zähle mich ausdrücklich dazu, also nicht, dass ihr jetzt und ihr denkt, ich klage euch nur an, ich stehe nicht drunter, die haben so eine Haltung, also wenn es mich richtig anspringt, die Not des Nächsten, ja, also wenn ich so richtig merke, dann werde ich wohl aktiv werden. Diese Haltung habe ich so, aber zu aktiv will ich dann auch nicht sein. Bei den Jägern gibt es so einen Spruch, der Rehbock läuft nicht im Schlafzimmer vorbei. Das heißt, wenn du als Jäger einen Bock erlegen willst, da kannst du nicht warten, bis der Bock zu dir ins Zimmer kommt. Da musst du schon mal morgens früh aufstehen, dich auf den Hochsitz setzen und dem hinterhergehen. Dann musst du den suchen. Und genauso ist es bei unserem Nächsten. Der kommt nicht bei uns vielleicht am Schreibtisch vorbeigelaufen. Wir müssen da schon mal unseren Weg unterbrechen und müssen eine Abbiegung nehmen, so wie es der barmherzige Samariter getan hat. Den Nächsten suchen, das ist das Erste, wie man das konkret machen kann. Das Zweite ist, dem Nächsten eine neue Chance geben. Der Johannesbrief ist ja der dritte, der kürzeste des ganzen Neuen Testamentes, aber da geht es ganz viel um Nächstenliebe. Und in den nächsten Versen berichtet dann Johannes davon, wie er einem anderen nachgehen will, dem Diotrephes. Der hat ihn bitter enttäuscht, weil er die Brüder nicht aufgenommen hat. Aber der will ihm nochmal neu eine Chance geben. Davon schreibt Johannes. Auch das gehört mit dazu. Jemandem neu eine Chance geben. Wir sind ja, und ich beziehe mich jetzt ausdrücklich mit ein, häufig sehr unbarmherzig. Hat einer versagt, hat einer nicht das gebracht, was wir erwartet haben, dann ziehen wir die Konsequenzen. Dann kriegt er häufig keine neue Chance. Obwohl wir wissen, dass Jesus uns gesagt hat, dass wir nicht 7-mal vergeben müssen, sondern 7-mal 70. Paulus ist auch so ein hartherziger Typ halt. Als der von dem Johannes Markus enttäuscht ist, als er bei der ersten Missionsreise da ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr mitgemacht hat, weil es da so zu hart wird, nicht weil der Weg zu steinig wird, weil er einfach keine Lust mehr hat. Als er dann zur zweiten Missionsreise wieder mit will, sagt er, nö, den nicht. Er gibt ihm keine neue Chance, gibt ihm überhaupt keine Chance. Und gut, dass dann Barnabas da ist, der sich seiner erbarmt und ihm neu eine Chance gibt und später wird Johannes Markus ein wertvoller Mitarbeiter wieder für Paulus, ist der, der das Markus-Evangelium schreibt, weil ihm ein anderer eine Chance neu gegeben hat. Übrigens, der Paulus hatte zu Anfang auch keine Chance in der ersten Gemeinde. Als er seine Bekehrung erfahren hat und kommt dann nach Jerusalem und versucht Anschluss zu finden an die Brüder und Schwestern, sagen die, nö, der nicht. Mit seiner Vita, und vielleicht ist das eine Falle, und das ist wiederum Barnabas, der ihm neu eine Chance gibt. Und vielleicht ist das, was du tun sollst in deiner Situation, jemandem nochmal neu eine Chance zu geben, wo du jemanden auch schon abgeschrieben hast. Und jetzt vielleicht auch rein weltlich verdient. Und der Widersacher dir sagt, nur denk an dich, nicht nochmal eine Meile mit ihm gehen, nicht nochmal die Wange hinhalten. Nein, wir sollen Leuten neu eine Chance geben. Das ist das Zweite. Den Nächsten suchen, eine neue Chance geben. Und das Dritte, was die Schrift lehrt, nicht vorbeigehen, hingucken. Wenn wir eben als zweite Lesung die Geschichte vom barmherzigen Samariter gehört. Das ist ja eine eigene Predigt, da muss man ja gar nichts zu sagen. Das begreifen die Kinder in der Sonntagsschule, im Kindergottesdienst, aber das verstehen wir auch immer wieder. Der Priester und der Levit, sie sahen ihn und gingen vorüber. Nur der Samariter sieht, bleibt stehen, hilft und investiert sich. Wir sollen nicht vorbeigehen. Und vielleicht ist das ja dein Punkt, wo du dich zu sorgen hast um deinen Nächsten. Du siehst einen oder eine in deinem Umfeld und weißt, wie es im wahrsten Sinne des Wortes, er ist im wahrsten Sinne des Wortes, unter die Räuber gefallen. Dann hast du als Nachfolger Jesu Christi die Aufgabe, dich diesem Menschen zuzuwenden und nicht vorbeizugehen. Da wollen wir uns ein Beispiel nehmen, eben an dem Ältesten, an eben Johannes, der sich um den Nächsten sorgt. Und das sollen wir hören als erstes in dieser Predigt, in diesem Gottesdienst. Das ist unsere Aufgabe. So sollen wir wandeln als Kinder Gottes. Wir wollen uns sorgen um den Nächsten. Ein zweites, die zweite Gruppe, das sind die Brüder. Den habe ich so einen Untertitel gegeben, das Ausziehen um Jesu Namen. So heißt es hier im Vers 7, um Jesu Namen willen sind sie ausgezogen. Wir wissen weiter nichts über diese Brüder. Wilhelm Busch, der einmal eine fantastische Predigt über diese Bibelstelle gehalten hat, er nennt sie die namenlosen Brüder. Wir wissen weiter nichts, als dass sie ausgezogen sind um Jesu Namen, dass sie bei einigen Brüdern Aufnahme fanden, eben bei dem Gaius, bei anderen haben sie keine Aufnahme gefunden. Aber sie sind ausgezogen um Jesu Namen. Wir wissen, dass diese Brüder eben zu Jesus gehören, sonst würde sie Johannes nicht Brüder nennen. Ein Bruder ist nur der, der den Heiligen Geist hat. Und dass sie im Heiligen Geist seiend das verlassen haben, was hinter ihnen liegt. Ihr Heimatstadt, ihr Haus, ihr Beruf, sie sind ausgezogen und wir dürfen vermuten, dass es sich hier um Wanderprediger, um Evangelisten handelt, die eben anderen den Namen Jesu bringen. Sie sind ausgezogen. Sie haben Jesus kennengelernt, die Macht und die Kraft, die in seinem Namen steckt, und sie sind ausgezogen. Das ist etwas, was immer wieder passiert in der Bibel, dass Menschen, die zu Gott gehören, die Gott neu begegnen, ihre alten Verhältnisse verlassen, ausziehen. Sehr häufig in der Bibel tatsächlich räumlich, lokal. Also denken wir an Abraham, bei dem es losgeht, unser Glaubensvater halt. Gott begegnet ihm und gibt ihm als erstes einen Befehl und sagt, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaterhaus in ein Land, das ich dir zeigen will. Auch er ist ausgezogen um Gottes Namen willen, der ihm diesen Befehl gegeben hat. Dass das Volk Israel in Ägypten in der Knechtschaft, und dann kommt Mose und stellt ihn Gott neu vor Augen und sie ziehen im Namen des lebendigen Gottes aus der Knechtschaft durch die Wüste ins gelobte Land. Das sind die Jünger, die Jesus berufen hat. Als Jesus ihnen begegnet ist, da verlassen sie Häuser, Beruf, Ehefrauen, Familie und ziehen aus um Jesu Namen. Paulus zieht aus um Jesu Namen zu den drei Missionsreisen, wo der Heilige Geist ihn und Silas und Barnabas und die anderen berufen hat. Immer wieder das Ausziehen um Jesu Namen willen. Und jetzt sind wir vielleicht nicht gerufen, unsere Häuser und unsere Berufe zu verlassen. Aber wir sind auch gerufen, wenn wir Brüder und Schwestern im Herrn sind, auszuziehen um Jesu Namen willen. Wenn wir zum Glauben kommen, dann kann es nicht so bleiben, wie es war. So nach dem Motto, ich habe mich jetzt bekehrt, ich weiß jetzt, dass es Jesus gibt und ja, ich gehe jetzt sonntags in den Gottesdienst, vielleicht noch mittwochs in die Bibelstunde. Gib demnächst auch meinen Zehnten, aber das war's. Und dann musst du dich selber fragen, ist das wirklich Ausziehen um Jesu Namen willen? 2. Korinther 5 heißt jemand, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und wenn wir Jesu Namen angenommen haben, diesen Namen, der über alle Namen ist, dann verändert sich etwas in unserem Leben. Dann muss sich und wird sich etwas verändern, wenn der Heilige Geist in uns ist. Dann werden wir ausziehen, wegziehen, bildlich gesprochen, von schlechten Gewohnheiten, von Sünden, die wir getan haben. Dann wird etwas anders werden in unserem Wandel. Oder der Heilige Geist ist gedämpft in unserem Leben. Ausziehen um Jesu Namen willen. Das ist das, was die Brüder hier getan haben und was immer wieder Männer und Frauen im Glauben getan haben. Ich bin ja vor einigen Wochen in Südafrika gewesen. Da erzählte mir ein Bruder von seinen Vorfahren, von seinem Ururgroßvater, der damals mit der Hermannsburger Mission ausgesandt wurde, damals noch im 19. Jahrhundert, sollten eigentlich an der Elfenbeinküste missionieren. Der hatte gar keine Ahnung, ist ja klar, gab damals auch kein Wikipedia. Was ist denn das eigentlich halt? Ganz unbekannt, viele Missionare waren da schon gestorben, dann kamen sie dahin, da konnten sie nicht anlanden, sind sie einfach weitergefahren, sind nach Südafrika runtergekommen. Ne? Keine Ahnung, welche Menschen da leben halt, ne? Aber sie wussten, die haben Jesus nicht. Und dann sind sie hingegangen und haben ihnen den Namen Jesu Christi gebracht. Und heute ist es Gott sei Dank so, dass dieses Land Südafrika, das viele Probleme hat, aber das eins nicht hat, dass es da einen Mangel gibt an Verkündigung von Jesu Christi. Da sind Brüder und Schwestern ausgezogen, haben schlimmste Not auf sich genommen, ausgezogen um den Namen Jesu Christi willen. Die haben was gemacht. Sind nicht hier auf ihrer Scholle in der Lüneburger Heide oder im Osnabrücker Land geblieben, sondern sind ausgezogen um Jesu Namen willen. Und da möchte ich euch mal fragen, was tut ihr eigentlich um Jesu Namen willen? Im ersten Punkt haben wir über das gesprochen, was es heißt, dem Nächsten sich zuzuwenden. Aber was ist denn eigentlich dein Einsatz für den lebendigen Gott? Dein Ausziehen um Jesu Namen willen. Nochmal, es geht nicht darum, dass du Haus und Hof unter Umständen verlässt. Aber was hast du denn schon mal richtig Aktives für den Heiland getan? Wir hatten letztes Jahr ja 500-jähriges Gedenken der Reformation, eben im reformierten Bereich. 1517 kennt ja jeder, nicht Thesenanschlag in Wittenberg, aber das Wurstessen in Zürich damals halt, was wir eben dann als Startpunkt der reformierten Reformation sehen halt, das wissen viele nicht. Und der es damals mit bedingt hat, war Huldrych Zwingli und der hat mal einen ganz bedenkenswerten Satz gesagt, das war auch sein Lebensmotto, der hat einmal gesagt, tut um Gottes Willen etwas Tapferes. Tut etwas um Gottes Willen Tapferes. Das ist genau das, worum es hier geht. Ausziehen um Jesu Namen willen. Hast du schon mal dieses Ausziehen getan? Was Tapferes. Ich sage das jetzt mal ganz runtergebrochen. Mal hingegangen zu deinem Arbeitskollegen und von diesem Namen Jesu erzählt? Den groß gemacht? Bist du schon mal missionarisch, evangelistisch aktiv gewesen? Seinen Namen groß gemacht? Nochmal, hier heißt es, sie sind ausgezogen um Jesu Namen willen. In diesem Namen ist alles Heil, alle Rettung. Wir wissen, was Jesus heißt. Jesus heißt Jahwe rettet. Und das ist der heilige und ewige Jesus-Name. Und wer das im Glauben verstanden hat, wer das offenbart hat im Heiligen Geist, eben zu Jesus dann gehört, der wird kein anderes Drängen mehr haben, als diesen Namen groß zu machen. Oder der Glaube ist gedämpft. Übrigens, wir sprechen nachher das Vater Unser. Erste Bitte im Vater Unser lautet, geheiligt werde dein Name. Das eine ist, dass wir das sprechen. Und gut, dass wir es sprechen. Wunderbar, wenn ihr es tut, hier im Gottesdienst. Und hoffentlich sprecht ihr das Vater Unser Tag für Tag. Aber nochmal, heute sprechen wir darüber, Glaube ohne Werke ist tot. Was tust du denn zur Heiligung des Jesus-Namens in deinem Umfeld? Nochmal, das eine ist sonntags morgens hier. Auch das ist schon eine Form der Heiligung, dass ich sage, ich bleibe nicht zu Hause sitzen, mache lange Frühstück, einen Brunch oder sonst irgendetwas und gehe dann joggen und was weiß ich oder gucke mir ein paar Fernsehsendungen auf Netflix an. Du tust schon was für die Heiligung. Aber frag dich selber, bist du schon mal richtig ausgezogen um des Namen Jesu willen? Hast du schon mal etwas um Gottes Willen Tapferes getan? Das ist Gott wohlgefällig und das möchte er von unserem Wandel. Der große Graf Nikolaus von Zinzendorf, der war auch so religiös angehaucht, war natürlich christlich erzogen worden halt. Und eines Tages, war ein sehr reicher, vermögender Mann als Adliger damals, da geht er in eine Ausstellung halt, Bildergalerie, sieht da ganz viele Bilder, die zu dem damaligen Zeitpunkt sehr stark von religiösen Motiven auch geprägt waren. Und irgendwann steht er vor einem Kreuzesbild des Heilandes. Und das ist der Moment, wo er versteht, in meinem Leben läuft eine Menge falsch. Weil auf diesem Bild über dem Kreuz steht ein Spruch, darauf steht, das tat ich für dich, was tust du für mich? Das tat ich für dich, was tust du für mich? Und er hat verstanden, hey, ich habe noch nie was eingebracht für den Heiland. Klar, ich habe eine Kollekte gegeben, ich bin im Gottesdienst gewesen, bin getauft, bin konfirmiert, all diese Dinge. Aber das war die Lebenswende für ihn. Dass er sich in besonderer Weise dem Dienst am Nächsten zugewandt hat und dass er in besonderer Weise in die Verkündigung eingetreten ist und dass er auf vieles verzichtet hat, viele Schmähungen auf sich genommen hat, dass er ausgezogen ist um Jesu Namen willen. Er hat verstanden, Jesus, Jahwe rettet, er hat mich gerettet. Und wenn ich das verstanden habe, ich bin gerettet für Zeit und Ewigkeit, dann muss mir das Rettersinn geben. Das ist ja das alte Erweckungsmotto. Gerettet sein macht Rettersinn. Wenn ich wirklich Jesus brennend in mir habe, dann wird auch evangelistisch, missionarisch etwas passieren. Dann werde ich ausziehen um Jesu Namen willen. Das gehört zum Wandel der Gotteskinder mit dazu. Und da noch einmal die Frage an mich und auch an dich. Sind wir schon ausgezogen um Jesu Namen willen? Und sind wir auch bereit, zukünftig auszuziehen um seines Namens willen? Und ein drittes, eine dritte Person, die wir betrachten wollen, neben dem Ältesten, den Brüdern, der Gaius. Und dem habe ich den Untertitel gegeben, der Wandel in der Wahrheit. Wenn ihr und sie eben den Predigtext gehört habt, dann ist es da fünfmal vorgekommen, dieses Wort Wahrheit. Ich lese auch nochmal die Verse 4 und 5, da schreibt Johannes, ich habe mich sehr gefreut, als die Brüder kamen und Zeugnis gaben von deiner Wahrheit. Denn du lebst ja in der Wahrheit. Ich habe keine größere Freude als die, zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit leben. Also auch von dem Gaius wissen wir nicht viel. Also Gaius, wir wissen, dass es ein heidnischer Name ist, also kein Jude gewesen, ist vermutlich Römer und Gaius ist damals ein weit verbreiteter Name gewesen, so wie vor 50 Jahren die Leute Klaus, Peter und Thomas genannt wurden halt, vor 100 Jahren halt Wilhelm, Friedrich oder Gerhard halt, ne, war damals im Römischen Reich das eben weit verbreiteter Name. Wir wissen weiter nichts von ihm als das, was eben hier in dem Johannesbrief geschrieben ist. Aber das, was Johannes von ihm schreibt, das schreit eins. Dieser Gaius hat in der Wahrheit gewandelt. Das heißt, er war in der Wahrheit. Was für ein Zeugnis. Was für ein Zeugnis, wenn Johannes und damit die Heilige Schrift das bezeugt von diesem Gaius. Er wandelt in der Wahrheit. In dem ersten Punkt der Predigt ging es um das Verhältnis, das wir zum Nächsten haben sollen. Im zweiten Punkt ging es um unser Verhältnis, was wir zu Gott haben sollen. Und jetzt im dritten Punkt hier bei Gaius geht es um das, was in uns selber passiert, wie wir selber aufgestellt sind, wie unser aktives Wandeln aussehen soll. Und da mahnt uns diese Stelle, uns ein Vorbild zu nehmen, eben an dem Gaius, damit wir wandeln in der Wahrheit. Das muss ich jetzt noch kurz erklären. Was ist das Wandeln in der Wahrheit? Die Wahrheit, das wissen wir, ist Jesus Christus. Wir haben es da extra hingeschrieben bei uns in der Kirche, Johannes 14,6. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wahrheit ist kein naturwissenschaftlicher Lehrsatz. Es ist nichts, was wir in der Physik oder in der Chemie lernen. Das, was wir heute lernen in der Physik und in der Chemie, wenn die Welt noch 500 Jahre besteht, garantiere ich heute, wird dann überworfen sein. Das ist immer schon so gewesen. Wahrheit ist auch nicht das, was uns die Politiker erzählen, was gesellschaftlich für eine Geltung hat. Momentan ist ja ganz viel mit Klimaschutz und Gendergerechtigkeit und was weiß ich auch all. Vor 100 Jahren haben uns Politiker ganz andere Wahrheiten erzählt. Im Nationalsozialismus haben sie uns andere Wahrheiten erzählt, im Kommunismus haben sie uns andere Wahrheiten erzählt. Und Politik und Gesellschaft ändert sich immer wieder. Genauso in der Philosophie, wenn ihr euch beschäftigt mit dem Wahrheitsbegriff in der Philosophie halt nicht, wobei man da ja mittlerweile hingekommen ist, dass die Philosophen sagen, es gibt gar keine Wahrheit mehr, das sei die einzigste Wahrheit, auch da ändern sich die Wahrheiten immer. Und da sieht man, ob in der Naturwissenschaft, ob in der Politik, in der Gesellschaft, in der Philosophie Wahrheit ändert sich. Aber eins ist ja klar, eine Wahrheit, wenn sie wirklich Wahrheit ist vom Grundbegriff, die muss bleiben. Und die bleibt auch, die ist auch, weil es nur eine Wahrheit ist. Die Wahrheit ist eben kein von Menschen geschaffener Lehrsatz und kein Gedankengebäude, keine Philosophie, keine Gesellschaftstheorie. Sie ist ein Mensch, sie ist der wahre Gott, sie ist Jesus. Die Wahrheit ist Jesus. Und darin sollen wir wandeln. Wenn das hier heißt, Du wandelst in der Wahrheit. Das ist so ein Thema. Wenn ihr das Johannesevangelium lest, die Johannesbriefe, wisst ihr, wie immer wieder das Thema Wahrheit bei Johannes, dem Evangelisten, durch den Heiligen Geist zum Thema gemacht wird halt nicht. Er wandelt in Jesus, heißt das hier. Er wandelt in der Wahrheit, dieser Gaius. Und wie funktioniert denn das? Das ist jetzt auch sehr theoretisch. Wie wandelt man denn in der Wahrheit? Ist es damit getan, dass man immer Dinge sagt, die richtig sind und nie lügt? Das ist so ein bisschen, ja, ich sag mal, so ein Kindergartenbegriff dessen, was Wahrheit ist. Nein, das ist viel, viel mehr. Wandeln in der Wahrheit ist vor allen Dingen als erstes das Hören auf das Wort Gottes. Nicht meine eigene Idee, so heißt es Johannes 17, 17 im hohepriesterlichen Gebet, als Jesus betet für seine Gemeinde, für seine Nachfolger, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist in die Wahrheit. Wenn ich sage, wandeln in der Wahrheit, heißt erstmal hören auf das Wort Gottes, heißt es erstmal aufnehmen, lesen im Wort Gottes und das natürlich auch dann tun. Hören und gehören und gehorchen, das sind im Deutschen eng verwandte Wortbegriffe. Wir sollen nicht nur das Wort hören, also lesen, sondern auch danach leben. Das ist das Thema heute des Gottesdienstes, dass eben Glaube ohne Werke tot ist. Und so möchte ich euch neu dazu ermuntern, lest immer wieder im Wort Gottes, das tue ich ja immer wieder, sehr häufig in den Gottesdiensten, dass manchen das auch schon zu den Ohren rauskommt halt. Aber ich will es immer weiter tun, dass ich euch ermuntere. Lest im Wort Gottes jeden Tag zwei Kapitel. Ein Kapitel Altes Testament, ein Kapitel Neues Testament. Und dann tut auch das, was da drin steht. Nicht nur aktiv, wenn ihr gefordert seid, irgendwie Geld zu geben, dem Nächsten zu helfen, sondern wenn Gott euch auch sagt, fürchte dich nicht, geh diesen Weg, tut es auch wirklich. Das ist Wandeln in der Wahrheit, im und am Wort zu bleiben und so auch sein Leben auszuüben. Wisst ihr, das schlimmste Übel unserer Zeit ist nicht die Umweltzerstörung, ist nicht irgendwie die wachsende Bevölkerung, irgendwelche atomare Hochrüstung, nicht die furchtbaren Kriege, die passieren, die Inflation, ist alles schlimm, gar kein Thema. Aber das Schlimmste, was ist, ist die Wort-Gottes-Vergessenheit. Dass die Bibelvergessenheit in Deutschland und weltweit immer größer wird und Menschen sich auch da nicht nach ausrichten. Und alle anderen Dinge sind letztlich Folge dessen, weil wir nicht im Wort sind. Wandeln in der Wahrheit heißt wandeln in Jesus, wandeln in seinem Wort. Und dazu möchte ich euch aufrufen, einfach, dass ihr in und am Wort bleibt. Und auch damit dann wandelt im Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt übers Wort. Der kommt nicht über irgendwelche Meditationspraktiken, über irgendwelche Wege, die man läuft oder sonst irgendetwas. Der kommt über das Wort. Und wenn wir in der Wahrheit bleiben, in der Schrift, kommt eben auch der Geist der Wahrheit zu uns. Johannes 16, 13 heißt es, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, dann wird er euch leiten in aller Wahrheit. Und das passiert, wenn wir in Jesus wandeln, in der Wahrheit wandeln, wenn wir im Wort leben, dass dann der Geist zu uns kommt. Und da dürfen wir immer wieder auch bitten, wenn wir dann im Wort lesen. Herr, gib mir deinen Geist, dass er mich führt. Ich bete das ja auch vor jedem Predigt hier, aber auch vor jedem Bibellesen, was ich tue. Dass ich Gott bitte, schenk mir deinen Geist, dass er mir zu erkennen gibt, wo ich hier gemeint bin in diesem Text. Und dann gib mir auch die Kraft, das zu tun, was ich erkannt habe. Das ist Wandeln im Geist. Und das wisst ihr natürlich, das ist quasi Grundlage christlicher Existenz. Aber bitte, da schlagt auch nochmal euch in euch. Seid ihr auch Menschen, die in der Wahrheit wandeln? Wenn jetzt Brüder nach euch nach Hause kommen würden, und die würden eine Woche mit euch verbringen, so wie die Brüder hier bei Gaius gewesen sind, würden die auch anderswo hinkommen und würden sagen, wow, der Latzel wandelt wirklich in der Wahrheit. Der Schneider, der Fischer, der Schmidt, wie auch immer, er wandelt in der Wahrheit. Oder würden die sagen, er hat ein Bombenwohnzimmer, toll eingerichtet, tolle Soundanlage halten, ist ein fleißiger Mann, das können wir von ihm berichten. Oder könnten wirklich Brüder sagen und Schwestern, ihr wandelt in der Wahrheit, euer Wandel ist in Jesus Christus. Das ist eine Frömmigkeit, die nach außen dringt. Es kommen keine Brüder zu uns und Schwestern vermutlich, die das irgendwie vor der Gemeinde zu zertifizieren hätten. Aber wir selber sollen uns nochmal fragen, wandeln wir wirklich in unserer Frömmigkeit in der Wahrheit? Oder vielleicht haben wir ja eine Weile gehabt in unserem Leben, wo wir gewandelt sind, wo wir eng bei Jesus waren, wo der Geist der Wahrheit in uns war und wir es selber gemerkt haben. Aber wir müssen jetzt feststellen, ich bin ein Stück weit lau geworden in meinem Glauben. Dann ruft dich Gott heute neu auf. Hey, bringst du in das Kreuz dieses Versagen der letzten Wochen und Monate und wandel neu in meiner Wahrheit. Geh in mein Wort, lass dich ansprechen durch bibeltreue Verkündigung, durch die Bibellese. Bitte mich um einen Geist, dass ich ihn dir gebe, immer wieder neu, auf dass du erkennen magst, einfach was für dich dran ist. Und dann geh diese Wege auch. Das Wandeln in der Wahrheit. Der vorbildliche Wandel der Kinder Gottes sind diese drei Bereiche gewesen. Erstens am Johannes im Blick auf den Nächsten. Da sagt Gott uns in dieser Predigt, wir sollen uns neu sorgen um unseren Nächsten. Das Zweite ist im Blick auf die Brüder. Da ruft uns Gott dazu auf, neu auszuziehen, um seines Namens willen, um seinem Namen die Ehre geben in dieser Welt. Und im Blick auf uns sagt er uns am Gaius, wir sollen wandeln in der Wahrheit. Ich weiß nicht, wo Gott dich unter Umständen angesprochen hat in dieser Predigt, in deinem Wandeln vor ihm. Aber da, wo du verstanden hast, da bist du gemeint, da sind sie gemeint. Das sei ein gehorsamer Nachfolger Jesu Christi und setz das um, was der Heiland dir gesagt hat, ihm zur Ehre, Lob und Preis. Amen. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, in Jesus Christus, du Heiliger Geist, wir wollen dir Dank sagen für dein heiliges und lebendiges Wort, was wir gerade gehört haben. Möchte ich bitten für mich, Herr, dass ich nicht anderen predige und selber an deinem Wort vergehe, sondern dass ich mich ausrichte an und dem und bei dem, was du mir gesagt hast. Das möchte ich aber auch erbitten für die Geschwister, Herr, dass dieses ernste Wort aus diesem wunderbaren Vorbild der Geschwister aus dem Johannesbrief mit uns geht und dass wir das tun und umsetzen zu deiner Ehre, zu deinem Lob und deinem Preis, Herr. Amen.